Ich freue mich, dass ich zusammen mit Claudi heute hier sein kann. Und Verena, wenn du mir so eine offene Möglichkeit verschaffst, mich selber vorzustellen, ist es gefährlich. Ich habe gelesen, ich habe 30 Minuten Zeit für die Predigt. Und wenn ich mich jetzt vorstelle, muss ich aufpassen, dass das nicht schon die Predigt wird. Mit Weilerstadt verbindet mich ungeheuer viel. Der Name Glöckler ist vielleicht manchen noch vertraut hier. Mein Papa war jahrelang, jahrzehntelang Pastor in der Olga-Gemeinde in Stuttgart. Da bin ich groß geworden, bevor ich dann zur Ausbildung ging. Ich war schon Versicherungskaufmann, habe eine zweite Ausbildung begonnen, Studium in einer Bibelschule für 4 Jahre. Und dann bin ich mit Claudi schon verheiratet gewesen und nach Pforzheim in die Gemeindearbeit. Und da bin ich bis heute geblieben, habe nie gewechselt und werde dieses Jahr im Dezember in den Ruhestand gehen. Blick also zurück auf viele Jahre Pastor sein, Aktivität in Gemeinde und alles, was damit zusammenhängt. Speziell Weilerstadt, da habe ich eine lange Geschichte. Als Kind wurde ich schon mitgenommen vom Papa, damals noch ins Kloster mit der Rosa Retter. Und da habe ich die Stubenversammlung kennengelernt. War ein ganz anderer Rahmen wie heute. Später, als wir größer wurden, durften wir mit auf den schönen Garten von der Rosa Retter. Da wurden dann im Herbst immer die Äpfel eingesammelt, damit die Stuttgarter Gemeinde Apfelsaft kriegt. Und wir haben als Jugendliche dort kampiert, Feuer gemacht und eine Fahrradtour dorthin. Also Weilerstadt habe ich viel in meiner frühen Kindheit schon erlebt. In der jüngeren Vergangenheit habe ich vorher noch nachgeschaut hier zur Tür raus. 2017 war hier die Delegiertentagung des Mülheimer Verbandes und da habe ich eine etwas unschöne Erinnerung dran. Wir haben einen Film gedreht für das anstehende MOVE-Event und da wurden mehrere Pastoren aufgefordert, einen Tanzbeitrag beizusteuern. Und wenn man da rausgeht, ist er auf der linken Seite das Gebäude mit so einer Rampe. Hab das vor Augen. Darauf habe ich getanzt, 2017. Und habe gedacht, ich mache jetzt einen coolen Abgang, spring von der Rampe runter und habe mir am linken Fuß 2 Mittelfußknochen gebrochen. Und damit war für mich die Tagung zu Ende. Ich wurde nach Hause geschippert und das war meine letzte Erinnerung. Also ich werde mich hüten, heute Morgen hier von der Rampe runter zu springen. Ich bleibe lieber ganz friedlich hier oben hinter der Kanzel stehen und hoffe, dass sich niemand was bricht während der Predigt, sondern dass jeder von uns heute Morgen eine Begegnung mit Jesus hat. Fokussiert auf Jesus, haben wir gehört. Das ist extrem wichtig. Wenn ich zurückschaue auf mein Leben für Jesus, mit Jesus, auch am Ende einer Pastorenlaufbahn, wie ich das schon angedeutet habe, dann kommt es doch wirklich darauf an, dass wir ganz nah bei Jesus bleiben. Deshalb hat meine Predigt eine Überschrift: Auf Jesus sehen. Fokussiert bleiben. Ich lasse es gerade einen Moment stehen, bevor ich einen Bibeltext zeige, den ich damit in Verbindung bringe, ganz eng in Verbindung bringe. Ich werde dieses Jahr noch 64 Jahre alt, also ihr vorne hier in der dritten Reihe, habt noch einen langen Weg vor euch und ich habe schon einen langen Weg hinter mir. Aber die Frage wird sein, was trägt, was zählt auf diesem langen Weg, den wir mit Jesus gehen. Als ich so alt war wie ihr, hier in der dritten Reihe, ich war 14, wie alt seid ihr? Ne? Knapp daneben ist auch vorbei, sagt man, gell? Ja, als ich 14 war, da habe ich als Pastorensohn auf einer Jugendfreizeit eine Entscheidung für Jesus getroffen, ganz bewusst. Obwohl ich mir damals gesagt habe, ich will nie so werden wie die. Da wusste ich will werden wie Jesus. Und das ist eine lange Geschichte. Ich möchte jetzt nicht weiter über mich und meine Geschichte reden, sondern das, was trägt durch diese ganze Geschichte. Deshalb lese ich mit euch, hat schon funktioniert, wunderbar, einen Bibeltext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, fokussieren. Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Gestern Abend, ich gebe es zu, habe ich ferngeguckt. Ich glaube, es war ZDF, Champions League Endspiel. Gebt es zu, wer hat noch mit mir geguckt? Gab noch ein paar. Also, ihr habt gesehen, und für alle, die nicht dabei waren, wir haben gesehen, wie zwei Mannschaften voll fokussiert waren, um einen Pokal zu kriegen, nämlich den Pokal der Champions League. Inter Mailand gegen Manchester City. Am Ende haben es die Manchester City mit einem Tor Vorsprung geschafft, diesen Pokal endlich zu erreichen. Und die haben ein ganzes Jahr lang gekickt, um dieses Ziel zu erreichen und haben alles in Kauf genommen, was es eben da gab. Und manche mussten verletzt aufgeben, einer der besten Spieler von Manchester, noch während dem Spiel. Es war alles egal, das Ziel war so wichtig. Und ganz ähnlich verhielt es sich bei der Frau, von der ich euch jetzt erzählen möchte. Da steigt sie gerade aus dem Wasser. Die kalifornische Küste lag nebelverhangen da an jenem Morgen des 4. Juli 1952. 34 Kilometer westlich davon, auf der Insel Catalina, wartete eine 34-jährige Frau ins Wasser, hier steigt sie ja schon wieder raus, und schickte sich an, in Richtung Kalifornien zu schwimmen. Entschlossen, diese Strecke als erste Frau zu bewältigen. Ihr Name war Florence Chadwick. Sie war bereits die erste Frau gewesen, die den Ärmelkanal in beiden Richtungen durchschwommen hatte. So eine Iron Woman der damaligen Zeit. Das Wasser war eiskalt und der Nebel war so dicht, dass sie kaum die Begleitboote ausmachen konnte. Millionen schauten über die Fernsehsender zu. Mehrmals mussten Haie mit Gewehren vertrieben werden, um die einsame Gestalt im Wasser zu schützen. Die Müdigkeit, sagte sie, war nie ihr großes Problem gewesen. Es war die eisige Kälte des Wassers, die ihr zu schaffen machte. Über 15 Stunden später bat sie, steif vor Kälte aus dem Wasser geholt zu werden. Sie konnte nicht mehr. Ihre Mutter und ihr Trainer, die im Boot neben ihr herfuhren, sagten ihr, dass die Küste schon ganz nah sei. Sie drängten sie nicht aufzugeben. Aber als sie zur kalifornischen Küste hinüberschaute, sah sie nichts als den dichten Nebel und bat darum, herausgeholt zu werden. Stunden später, als ihr Körper sich erwärmt hatte, kam der Schock über ihren Misserfolg. Nur eine halbe Meile vor der kalifornischen Küste war sie aus dem Wasser gezogen worden. Ein Reporter fragte sie, Miss Chadwick, vielleicht war das gerade dieser Augenblick, Miss Chadwick, was hat Sie davon abgehalten, diese letzte Meile zu schwimmen? Es war der Nebel, sagte sie. Wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft. Wenn man da draußen am Schwimmen ist und sein Ziel nicht sehen kann, verliert man jedes Gefühl, vorwärts zu kommen und fängt an aufzugeben. Weil sie kein Land sehen konnte, war ihre Motivation dahin. Und das war das einzige Mal, dass Florence Chadwick je aufgab. 2 Monate später durchschwamm sie die gleiche Strecke und übertraf den Rekord der Männer um 2 Stunden. Sie hatte ihr Ziel vor Augen. Darum geht's, das Ziel vor Augen zu haben. Darum ging es auch in dem Text, der uns heute beschäftigen soll, in Hebräer 12. Jesus hatte sein Ziel vor Augen. Wir haben gelesen, er war bereit, den Tod an der Schande, am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Jesus wusste etwas. Er wusste, was sein Ziel war. Wir kennen ja die Passionsgeschichten in den Evangelien, zum Beispiel aus dem Markus-Evangelium, wo erzählt wird, Jesus wusste, dass einer seiner Jünger ihn verraten würde. Er wusste auch, dass alle anderen fliehen würden und ihn allein lassen würden in der schlimmsten Stunde seines Lebens. Es war ihm auch bewusst, dass selbst Petrus ihn verleugnen würde. Menschlich gesehen war er völlig auf sich allein gestellt. Im Garten Gethsemane wurde er wieder enttäuscht. Anstatt, dass sie mit ihm beten, schlafen alle ein. Er war alleine. Anschließend wird er mit einem Freundschaftskuss verraten. In den Verhandlungen wird er verspottet, misshandelt und schließlich zum Tod verurteilt. Ausgepeitscht, mit einem Dornenkranz auf dem Kopf, gekrönt, gefoltert, wird er schließlich mit Nägeln ans Kreuz geschlagen. Und dort kommt es zur letzten Entscheidung. Wir lesen in der Bibel, dass dort am Kreuz die Schuld der ganzen Menschheit auf ihn gelegt wurde. Er, der mit der Sünde gar nichts zu tun hatte, wurde jetzt an unserer Stelle zur Sünde gemacht. Und dort am Kreuz erlebt er, dass sich sogar der Vater von ihm abwendet. Jesus drückt es aus: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Jesus gewollt hätte, hätte er ja zu jeder Zeit aussteigen können. Aber er hatte sich entschieden, den Willen des Vaters zu tun und die ganze Welt mit Gott zu versöhnen. Dort hat Jesus sich für dich und für mich zu Tode geliebt. Das musst du immer wissen. Du bist so sehr geliebt. Ganz egal, wie du in diesen Gottesdienst gekommen bist, du bist geliebt. Gott sieht dich heute Morgen und sagt Ja zu dir. In all dem furchtbaren Geschehen gab es im Herz von Jesus aber einen Halt, eine feste Gewissheit, die ihn gestärkt hat. Der Schreiber des Hebräerbriefs bringt es auf den Punkt. Er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Er hatte sein Ziel vor Augen. Und da kommt die persönliche Frage an dich und mich: Haben wir unser Ziel vor Augen? Es ist nicht immer leicht, Christ zu sein. Es ist der beste Weg, durchs Leben zu gehen. Aber es ist nicht immer leicht. Man muss mit so vielen Dingen umgehen, die man nicht verstehen kann, wo man auch keine Antwort bekommt. Ich habe noch nicht alles über uns erzählt. Claudia und ich, wir haben uns immer Kinder gewünscht, eigene, leibliche Kinder, haben wir nicht erlebt. Wir haben uns schlussendlich ins Jugendamt aufgemacht und Pflegekinder angenommen, Zwillinge. Und wisst ihr was? Ein Satz hat sich mir im Leben damals eingeprägt. Es ist ja so gut, dass man vorher nicht weiß, was alles kommt. Sonst würde man nicht den Mut haben, diesen oder jenen Schritt zu tun. Gilt aber, glaube ich, auch für die eigenen Kinder, für die leiblichen. Es ist gut, dass man nicht immer weiß, was alles kommt. Aber es kommt so viel. Es kommt so viel an Schönem, aber auch so viel an richtig Schwerem im Leben. Das ist die Wirklichkeit. Haben wir unser Ziel vor Augen? Nicht nur in den Ländern, in denen Christsein verboten ist und man unter Strafe gestellt wird, weil man nur eine Bibel hat. Auch hier in unserem Land gibt es genug Faktoren, die uns das Leben mit Jesus schwer machen. Und dann sind wir oft enorm mit uns selbst beschäftigt. Es gibt Lasten, so wie der Hebräerbrief es beschreibt. Es gibt Lasten, die uns drücken. Na? Ihr merkt, ich bin da nicht so vertraut, ständig für mich selber zu drücken. Was habe ich vor Augen? Lasten, die uns drücken. Insbesondere Lasten, die Jesus uns niemals auferlegt hat, dass wir sie tragen sollen. Im vergangenen Jahr war ich fast zeitgleich mit Claudi in einem Konzert in Ludwigsburg. Die Band aus Irland, Rent Collective, hat ein Konzert gegeben. Kennt ihr jemand? Sollte die unbedingt in YouTube angucken, saugut. Hat so viel Freude gemacht. Und da war ein Musiker, der war sozusagen die Vorband, und der hat uns mit hineingenommen und hat uns gesagt, das Problem mit uns Christen ist oft das, dass wir Lasten tragen, die Gott uns gar nicht aufgelegt hat. Dass wir so sehr mit uns selber beschäftigt sind, dass wir gar nicht dazu kommen, das zu tragen, das zu tun, was Jesus eigentlich mit uns tun möchte. Und er hat uns im Grunde genommen auf etwas zurückgeführt. Das steht jetzt nicht in meinem Konzept, das habe ich in meiner Bibel-App. Hab's nicht hier vorne, aber hört gut zu, ihr kennt den Text sehr gut. Matthäus Kapitel 11, der Heilandsruf, sagt man darüber. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also wenn wir heute Morgen hier sitzen in diesem Gottesdienst und Lasten tragen, die Jesus uns gar nicht aufgelegt hat, lasst uns in diesem Gottesdienst diese Lasten ablegen und diese Einladung von Jesus annehmen, der sagt, nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dann findet ihr Ruhe für eure Seelen. Das ist etwas, was Jesus heute Morgen möchte für dich und für mich, dass wir Ruhe finden. Und dass wir diesen langen Weg, den es gilt zu laufen, auch wenn man schon 16, 17, 18 ist, ist immer noch ein weiter, weiter Weg für euch, dass ihr wisst, wie es geht. Egal, was kommt. Und die Älteren unter uns, die reifere Jugend sind, so wie ich, ihr könnt dann erzählen, ja, das geht wirklich. Das trägt wirklich mit Jesus. Damals die Leser des Hebräerbriefs, die das Schreiben zunächst bekommen haben, die wussten ganz schnell, von was hier die Rede war mit den Lasten ablegen. Es war damals ja so, dass das Halten des Sabbats ein ganz wichtiges Gebot war. Und es wurde als unmöglich angesehen, als sehr schwer. Ein jüdischer Rabbi sagte, wenn auch nur ein Sabbat von allen im jüdischen Volk gehalten werden würde, dann würde der Messias kommen. Aber weil das ja nicht der Fall ist, kann er noch gar nicht kommen. Und die Vielzahl der dazugekommenen Gebote und Verbote, die 613 Einzelsatzungen, die man in der Tora auseinanderfaltete, 248 Gebote, 365 Verbote, war kaum überschaubar. So vieles war verboten. Wir kennen ja, wie das war mit Jesus und den Jüngern. Er hat seine Jünger nicht vom Halten des Sabbat befreit, aber von den 613 Einzelsatzungen. Diese Lasten, die Jesus ihnen nicht auferlegt hatte, von denen hat er sie befreit, als sie da am Sabbat die Ähren gesammelt haben. Erinnern wir uns, und wurden sie gleich schräg angeguckt, die Jünger und Jesus. Und Jesus sagte, der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat für den Mensch. Man muss oft an befreiende Wahrheit erinnert werden. Oft sind Lügen im Spiel, auch fromme Lügen. Ich habe bei deiner kurzen Rede am Anfang gestaunt, aber das ist die Wirklichkeit, die du geschildert hast. Man möchte so vielem gerecht werden im Alltag. Geht es nicht uns allen so? Da werden so viele Aufgaben uns gestellt, so viele Erwartungen sind an uns gerichtet und wir versuchen, unsere Kraft aufzuteilen und entdecken aber, wir können es gar nicht allen recht machen. Da gibt es immer mal wieder einen Bereich des Lebens, den man vernachlässigt hat. Und wenn man sich ständig unter diesem Satz versteht, ich muss es aber allen recht machen, dann lebt man ständig in der Gefahr zu versagen und frustriert zu sein, weil man es nicht schaffen kann. Kennen wir das? So vieles will uns drücken. Und ich frage einfach hinein in dein Leben heute Morgen mit dieser Predigt, was beschwert dich heute? Trägst du Lasten, die du gar nicht tragen solltest, weil Jesus sie dir nicht auferlegt hat? Wenn nicht Jesus gesagt hat, tu das, warum tust du es dann? Könnte es sein, dass auch heute Morgen ein Gespräch mit jemandem hier aus der Gemeinde, jemandem, dem du vertraust, hilfreich sein könnte, Lasten loszulassen? Nimm deine Last, das, was dich beschwert, egal was es sein mag, doch nicht wieder mit nach Hause. Es gibt so vieles, was überraschend hereinbricht. Und wir brauchen Entlastung von so vielem. Das Zweite, was den langen Lauf der Nachfolge mit Jesus erschwert macht, es sind nicht nur die Lasten, dass man manchmal ganz schön zu kämpfen hat mit den Aufgaben, die einem gestellt sind. Es ist auch der Kampf mit der Sünde. Und wisst ihr, die eine Wahrheit ist die, Jesus hat uns befreit von der Macht der Sünde. Das ist die Botschaft vom Römerbrief. Er hat uns befreit aus dieser Versklavung. Er schreibt sogar im Römerbrief der Paulus, dass wir für die Sünde gestorben sind. Wir sind mit Jesus gestorben. Und wenn wir jetzt auferstanden sind mit Jesus, dann leben wir für ihn und nicht mehr unter der Knechtschaft der Sünde. Aber das Problem mit der Sünde ist ganz einfach das, was der Hebräerbrief Kapitel 12 schreibt, dass die ständig wieder versucht, durch die Hintertür reinzukommen und uns wieder einzuwickeln. Der Kampf mit der Sünde bleibt uns nicht erspart. Und die Frage bleibt, was lasse ich in meinem Leben zu? Habe ich mich als Pastor oft genug fragen müssen. Was lasse ich in meinem Leben zu? Welche Gedanken dürfen sich breit machen? Welche Bilder beschäftigen meine Seele? Und wie prägen sie den Umgang mit anderen Menschen? Das Befreiendste, was ich je erlebt habe in meiner Reise mit Jesus in diesen Jahren, ist immer wieder Sünde bekennen. Das Befreiendste ist immer wieder Sünde bekennen. Wir haben immer das Problem, wir tragen sie mit uns rum. Und solange sie mit uns geheim bleibt, solange wir nach außen tun, alles in Ordnung, Show must go on, solange wir tun, als ob alles normal wäre, wir kämpfen so sehr, wir leiden so sehr an uns selbst. Und der befreiendste Moment ist immer der, wenn wir endlich kapitulieren und sagen, Jesus, ich gebe dir recht, du, ich habe versagt. Ich habe das Falsche gesagt, zum falschen Zeitpunkt gehandelt oder nicht gehandelt. Vergib mir. Meine Claudia und ich, wir waren im Jahr 2001, bevor unsere Pflegekinder kamen, eine Woche lang zu einer Seelsorgewoche im Hochschwarzwald in Strittmatt. Und das war eine Woche, da wurden jeden Tag Themen angesprochen und jeden Tag ist da was hochgeploppt, was man vielleicht gerne unten gehalten hätte. Aber ständig kam was hoch und ständig war Bedarf, ein seelsorgerliches Gespräch zu suchen. Das war eine Woche, wo wir ständig uns ausgesprochen haben und ständig Dinge losgelassen haben, die in der Vergangenheit schiefgelaufen waren. Und Jesus hat uns sowas von entlastet. Am Ende dieser Woche konnte ich nur noch lachen und Witze machen. Ich war so fröhlich und so befreit. Martin Luther nannte das mal fröhliche Buße. Ne? Wenn man diese Lasten los wird, endlich befreit davon ist, dann geht es mit neuer Kraft und Freude weiter. Aber das sind die Dinge, die unser Leben manchmal schwer machen wollen. Lasten, die wir uns selber auflegen oder andere uns auflegen, die wir gar nicht tragen sollen. Und Sünde, die wir ständig mit uns rumtragen, solange wir sie nicht bekannt haben. Und ich frage einfach nochmal persönlich, was hast du vielleicht mitgebracht in diesem Gottesdienst, was heute durch den Heiligen Geist vielleicht gerade hochploppt und bewusst wird? Das Beste, was du tun kannst, geh am Ende vom Gottesdienst zu jemandem, dem du vertraust und sag du, ich muss da mal was loswerden. Kannst du mir mal zuhören und mit mir beten? Das ist so befreiend. Wenn wir Gottesdienste nur immer wieder so erleben würden, dass wir dann unsere Lasten hier lassen, im Gottesdienst, dann gehen wir befreit nach Hause in die nächste Woche und haben all die Kraft und die Power, sind neu fokussiert auf Jesus und beschäftigen uns nicht mehr mit uns selber. Es geht darum, auf Jesus zu schauen. Diese Dinge können uns müde machen. Es sind ja innere geistliche Kämpfe. Das, was uns besorgt macht, das, was uns gefangen nehmen will in den Gedanken, das kostet Kraft. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagte, weil das so ist, müssen wir auf Jesus schauen, damit wir nicht müde werden und in der Gefahr stehen, aufzugeben. Als wir von Pforzheim hierher gefahren sind, mussten wir viele Fahrradfahrer überholen. Kennt ihr das am Sonntagmorgen? Die kommen leider nicht zum Gottesdienst mit ihren Rennrädern. Und ich musste sie überholen, ganz vorsichtig. Und ich habe beobachtet, wie der ein oder andere dieser Radfahrer von hinten oder von vorne so eine Flasche geholt hat und sich erfrischt hat mit dieser Flasche. Brauchen die das? Ich würde schon sagen, sonst würden sie es ja nicht machen, ne? Wenn man sich so anstrengt, braucht man Flüssigkeit. Und wenn du auf dem Weg mit Jesus, das hat Kraft gekostet, mit diesen Sorgen umzugehen, dass sie endlich bei Jesus sind, mit dieser Sünde umzugehen, dass sie endlich weg ist und mich nicht mehr bedrücken kann, das hat Kraft gekostet. Wie werde ich erfrischt? Ja, zum Beispiel hier im Gottesdienst, ihr seid genau richtig, ne? Dass wir so eine Begegnung mit Jesus haben, die Kraft gibt, die wie eine Tankstelle ist. Es gibt nur ein Mittel, auf Jesus sehen. Die Überschrift unserer Predigt. So, jetzt muss ich wieder nachholen. Und jetzt geht es darum, in Fokus zu kriegen, wenn wir auf Jesus sehen, auf das Ziel sehen, wie er das getan hat. Was wartet da auf dich? Nicht ein Pokal der Champions League, sondern viel, viel wichtiger. Etwas, was in der Ewigkeit zählt. Im ersten Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus über ein Bild aus einem sportlichen Wettkampf. Wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer den Siegespreis gewinnt? Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Wettkämpfer erlebt aber völlig enthaltsam. Jene tun dies, um einen vergänglichen, wir aber, um einen unvergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. So ein Siegeskranz. Hat jemand von euch schon mal bei Bundesjugendspielen eine Urkunde erhalten? Also bei einem sportlichen Wettkampf? Da gibt es doch Leute, ja, großartig. Ich habe den zweiten Platz beim 1000-Meter-Lauf mal bekommen. Das war für mich ein Highlight im Leben, sage ich euch. Da gibt es die Geschichte von einem Missionar, der im selben Schiff auf der Rückreise nach New York war wie der amerikanische Präsident. Als sie dann im Hafen in New York das Schiff angelegt haben, hat der Missionar beobachtet, wie ein riesengroßer Bahnhof auf den Präsidenten gewartet hat. Trompeten und Posaunen haben gespielt, als er an Land gezogen ist, und er wurde von allen Würdenträgern der Stadt begrüßt. Und er stand daneben und hat sich gesagt, auf mich hat hier niemand gewartet. War irgendwie traurig und niedergeschlagen von dieser Tatsache. Aber innerlich hat der Heilige Geist zu ihm gesprochen und ihm deutlich gemacht, mein Sohn, du bist noch nicht zu Hause. Auf dich und mich wartet am Ende dieser Reise, am Ende dieses Wegs mit Jesus ein Siegeskranz. Und ich möchte einmal vor Jesus stehen und du hoffentlich auch und auf seine Worte hören. Kehr ein zu deines Herrn, Freude, du treuer Knecht. Herzlich willkommen. Und da stehen vielleicht Tausende von Engeln rechts und links und geben uns Applaus. Wir sind durchs Ziel. Wir sind am Ziel. Auf dich und mich wartet ein unvergänglicher Siegeskranz. Auf uns wartet eine himmlische Berufung. Nun, wir haben auch irdische Berufungen. Das ist gut zu wissen. Wenn man eine Berufung hat, wenn man weiß, was Gott mit mir will hier auf dieser Erde, das ist immer wieder eine Herausforderung. Ich war in der Ausbildung als Versicherungskaufmann in Stuttgart, bei der Allianz war ich. Und während dieser Zeit habe ich einen missionarischen Einsatz als 17-Jähriger, könntet ihr auch sein, in der Schweiz gemacht, für 3 Wochen. Eine Woche coole Schulung, 2 Wochen Einsatz in Rorschach am Bodensee. Und da war ich mit vielen anderen Jugendlichen unterwegs, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Da lud uns der Leiter der Bibelschule dort ein und hat uns klargemacht, wie sehr im Reich Gottes Männer und Frauen gebraucht werden, die sich dafür hingeben. Und ich wusste in diesem Augenblick, es meint mich. Ich wusste, ich mache die Ausbildung noch zu Ende als Versicherungskaufmann, aber ich wusste, ich werde dort kündigen. Ich werde nochmal eine Ausbildung starten, ein Studium, um dahin zu gehen, wo Gott mich haben will. So meine Berufungsgeschichte in Kurzformat. Aber es ist wichtig, zu wissen, was Gott hier irdisch mit dir und mir vorhat. Und wenn ich jetzt in den Ruhestand gehe, da frage ich mich, was hast du denn mit mir vor im Ruhestand, Herr? Und ich habe schon eine Berufung. Ihr könnt mich ja nach dem Gottesdienst fragen, welche das ist. Also nicht nur mit dem Wohnmobil durch die Gegend reisen, das mache ich auch. Aber Gott hat in jeder Lebensphase Berufung. Aber darüber hinaus, wisst ihr, hat Gott eine himmlische Berufung. Im Brief an die Philipper schreibt Paulus in Kapitel 3, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus schenkt. Die himmlische Berufung. Ich glaube, das ist immer das höchste Ziel, auf das wir zulaufen. Und weil wir auf dieses Ziel zulaufen, prägt das auch jetzt unsere Gegenwart. Das verändert unsere Haltung zum Konsum. Das verändert unser Verhalten in den Beziehungen. Das verändert unser Verhalten im Umgang mit allen unseren Ressourcen. Weil wir dieses Ziel haben, leben wir anders. Es ist unendlich wichtig, das zu sehen, damit wir in diesem Marathonlauf der Nachfolge durchhalten und nicht aufgeben. Und da ist auch ein schönes drittes Bild. Das Ziel, auf das du und ich zuleben, ist eine Party in einer Dimension, die alles sprengt, was du je erlebt hast. Die Hochzeit des Lammes mit der Braut. Seid ihr auch gerne auf Feiern? Also ich gehe gern hin, wenn ich eingeladen werde. Und da freuen wir uns mit all den anderen, die sich so freuen und genießen all die schönen Dinge, die man da sehen und genießen kann. Und vielleicht tanzen wir sogar Polonaise. Ein Fest voller Freude. Macht irre Spaß. In der Offenbarung, Kapitel 21, lesen wir, der Engel sagte zu mir, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und dann geht ein wahres Feuerwerk an Pracht und glanzvollen Beschreibungen los. Und da kann ich mir förmlich vorstellen, wie der Johannes, der diese Offenbarung sehen darf, um Worte ringt, nach Luft schnappt und nicht weiß, wie er es jetzt zu Papier bringen soll, was dort an Schönheit und Pracht sein wird. Es wird glanzvolle Helligkeit herrschen und alles Dunkle, alles Zwielichtige, was uns hier noch zu schaffen gemacht hatte, wird vorbei sein. Wir werden nur noch Jesus sehen und für ihn da sein. Und das wird alles andere als langweilig. Wenn wir manchmal müde werden und mit der Endlichkeit unseres Lebens konfrontiert sind, dann ist es wichtig, neu aufs Ziel uns auszurichten. die Kamera neu scharf zu stellen. Worum geht es wirklich im Leben? Eines der Lieder, es gibt so viele schöne Lieder, alte, ältere, neue, ist von Albert Frey, der Anker in der Zeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Schaut mit mir zusammen auf Jesus. Das zählt. Amen.